Der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörenden und Podcast-Hörigen hier zu Lucke und Engstmann, Ausgabe 57, dem Podcast mit Augenzwinkern. Nein, ich habe nicht meine Stimme da verdicken lassen, sondern ich hatte gestern Premiere, deswegen, das ging ein bisschen lange. Egal, ich begrüße am anderen Ende unserer Videokonferenz den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian, und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann, seit gestern genau 20 Jahre auf der Bühne als Kabarettist in Magdeburg.
Ja. Naja, das ist, stimmt nicht ganz.
Stimmt nicht ganz.
Aber da, naja, also je nachdem, wie man sieht, also das, da kommen wir aber im Programm zu. Ja. Genau, also ich hatte gestern mit meinem Bruder Premiere mit unserem Jubiläumsprogramm, nicht von schlechten Eltern, wir haben auch ein Buch geschrieben, also Buch ist da auch noch ein großes Wort, aber ein bisschen was aufgeschrieben, was uns auch gestern frenetisch aus den Händen gerissen wurde nach der Vorstellung und es ging wohl bis 2:30 und jetzt ist es um 10 und um 9:30 bin ich aufgestanden, trotzdem noch übermüdet und meine Stimme ist auch noch nicht ganz wach, aber ich könnte gut Wasserbehöhe synchronisieren.
Der Moderator von dem Sicherheitspodcast, Thomas Wiegold, der hat noch 2 Oktaven unter dir. der hat wahrscheinlich jeden Abend Premierenfeier.
Angeblich soll das ja auch sehr beruhigend sein, wenn man mit so einer tiefen, sonoren Stimme
gerade
spricht.
Mit schlimmen Themen, die wir ja immer wieder hier haben, dann passt
genau.
Es.
Na, wir haben also eigentlich war die Woche gar nicht viel los, aber man muss sagen, dieser Podcast heute jährt sich, also unser Podcast jährt sich heute fast genau auf den Tag, geht nicht ganz, weil, also doch, wir haben ja letztes Mal immer Mittwochs aufgenommen, Donnerstag ausgestrahlt. Also, wie gesagt, ein Jahr ist jetzt Lucke und Hengstmann am Start, es gibt uns immer noch.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, dir auch, Tilman. Und wir haben mehr als 52 oder 53 Folgen, die man nach einem Jahr haben sollte, wegen unserer vielen Spezialfolgen.
Ja, da könnt ihr euch bei mir bedanken.
Das ist richtig. Wobei, wann wäre die nächste? Kommt dieses Jahr noch eine? Nö, eigentlich nicht, oder?
Nur wenn was Arges passiert. Also,
aber geplant jetzt irgendeine Wahl oder so ist ja nicht.
Nö, das nicht.
Und da könnten wir ja die Gelegenheit nutzen, uns mal über ein ganz wichtiges Thema zu unterhalten, was vor allem unsere Generation noch wahnsinnig betrifft. Also du bist ja sage und schreibe 7 Jahre jünger als ich, aber 6 Jahre. Und das ist das Thema Ost-West. Mhm. Also weil Tilman ist ja eigentlich der Ostdeutsche, den es gibt, weil er sich in Berlin Mitte, mehr oder weniger, also zumindest in Ost-Berlin, als Schwabe eingenistet hat. Und zwar seit, wie lange bist du jetzt in Berlin?
Seit 20 Jahren.
Seit 20 Jahren, genau. Ja, also du bist quasi länger, also fast länger in Berlin, als du nicht in Berlin warst.
Ja, inzwischen sogar länger, ja.
Inzwischen sogar ein paar Tage länger, ne?
Ja.
Genau. Und da können wir gleich mal drüber reden, aber es gibt so 2, 3 Sachen, die gibt es noch, weil heute ist ja der 9. November, meine Damen und Herren, und das ist ja ein ganz wichtiger Tag. Das ist tatsächlich, es ist irre, wenn man sich mal überlegt, was am 9. November alles passiert ist. Zum Beispiel der Fall der Mauer. Nächstes Jahr jährt sich ja der Mauerfall zum 35. Mal. Weiß nicht, wie das wieder gefeiert wird. 35, wobei es ja jetzt auch nicht so eine Riesenzahl. Dann war 1938 die sogenannte Reichspogromnacht, also oder Reichskristallnacht, wo Olli Polak immer erzählte, dass sie am 9. November im Tränenpalast eine große Feier zum Mauerfall machten und wurde Olli Polak, seines Zeichens ja Jude, gefragt, ob er da nicht kommen und auftreten will. Er sagt, ach nee, du lass mal, das ist für uns Reichspogromnacht. Und das bin ich, ach, sagt die Veranstaltung, bring deine Leute da einfach mit. Schwierig. Aber es sind auch noch andere Dinge am 9. November passiert. Und zwar heute genau vor 100 Jahren. Und da möchte ich jetzt, haben wir einen Gast eingeladen, nämlich den Geschichtsexperten Tilman Lucke.
Ja,
erzähl.
Ja, der Hitlerputsch damals, oder Hitler-Ludendorff-Putsch, wie man es auch nennt, in München. Das war damals ja eine sehr seltsame Situation, denn die bayerische Regierung war ja sehr weit rechts stehend. Also ein Schelm, wer an heute dabei denkt. Und Hitler hat gedacht,
naja, sie war weiter rechts als die Regierung heute. Das muss man einfach
ja,
mal sagen.
Schon, also Gustav von Kahr, ein ganz übler Typ, der also auch 3 Jahre vorher beim Kapp-Putsch eine schlechte Rolle gespielt hat. Und Hitler hat gesagt, ja, mit denen verbinde ich mich, mit denen ziehe ich zusammen nach Berlin. Und dann hieß es, ja, es klappt vielleicht nicht ganz. Und deswegen ging er am 8. November, also er wollte eigentlich am 9. November putschen, aber er merkte dann, es gab, oder nee, am 11., also am Jahrestag der Kapitulation, Und dann hat er aber gemerkt, es gibt am 8. November eine Versammlung, in der die gesamte bayerische Staatsspitze im Bürgerbräukeller versammelt ist. Ging dann da also hin mit seinen SA-Leuten und hat die als Geisel genommen und gesagt, so, wir müssen jetzt zusammen, oder also ihr müsst jetzt ein Kommuniqué rausgeben, das heißt, die Berliner Regierung ist abgesetzt und so weiter. Ja. Und das haben die, also hat Kahr und dann gab es noch Lossow und Seisser, die, also der eine war Chef der Reichswehr in Bayern und der andere war auch irgendein
Polizeichef,
genau. Und die drei haben also zugesagt, ja, das machen wir. Und irgendwie Ludendorff, also Hitler ging dann irgendwie weg und sagte, Ludendorff, du passt hier auf. Und der ließ sich dann bequatschen. Ja, lass uns mal, wir gehen mal in die Regierungszentrale und machen das alles. Ludendorff hat die freigelassen. Ja, also dann haben sie sich gegen Hitler gewendet. Das ist eigentlich...
Und dann haben sie ihn auch freundlicherweise gleich verhaftet.
Verhaftet, genau. Also so, die Story war ein bisschen, in sehr Hinsicht ein bisschen skurril, weil es wirklich ging rechtsextrem gegen ganz normal rechtsaußen.
Wobei man ja dazu sagen muss, dass dieser Herr von Kahr, ja, also dass dieser Putsch, also reichsweit gesehen, ja auch vielleicht trotzdem passiert wäre. Also die Tendenzen gerade aus Bayern gab es ja, das muss man
ja sagen. Ja, aber es gab ja zugleich auch aus Thüringen und Sachsen quasi von links die Bedrohung. Also die Reichsregierung hat ja Tage vorher in Sachsen die Landesregierung abgesetzt, weil da die KPD an der Regierung beteiligt war. Und dann das gab die sogenannte Reichsexekution. Heute würde man sagen Bundeszwang, also das ist noch nie passiert. Aber der Bund könnte eine Landesregierung eben zu bestimmten Dingen zwingen, auch zum Rücktritt. Und das ist damals, war damals der einzige Fall, dass das passiert ist.
Das heißt, falls Björn Höcke doch irgendwie Ministerpräsident von Thüringen werden würde, könnte der Bund sagen, nee, komm.
Ja, also es müsste schon Gründe geben und wahrscheinlich würde das Bundesverfassungsgericht sich auch 5, 6, 7 Jahre zur Beratung nehmen.
Kann man machen.
Ja, doch, die sind ja immer ganz nah dran am Leben, muss man wirklich sagen.
Na, ist ja okay. Das heißt, die Bundesregierung setzt die Thüringer Landesregierung dann ab und Höcke klagt dann vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht sagt dann, ja, die Klage hat Aussicht auf Erfolg. Das müssen wir jetzt aber erstmal sehr genau
prüfen. Ja, wie das dann genau abläuft, das weiß ich tatsächlich nicht. Da müssten die Juristen jetzt schauen, wie ein sogenannter Bundeszwang abläuft. Oder wenn es nur um die Durchsetzung einzelner Gesetze geht oder so. Jedenfalls hat man das damals eingesetzt vor 100 Jahren, allerdings nur gegen die linksextreme Regierung von Sachsen und eben nicht gegen die rechtsextreme in Bayern. Und ab 1930 war Thüringen ja auch mit NSDAP sogar Regierungsbeteiligung. Also das war ja dann mit bekanntem Ausgang alles nicht so toll.
Ist ja auch spannend, wie sich die Geschichte so
und
wiederholt.
Und Kahr übrigens wurde dann späte Rache Hitlers. Hitler war ja sehr nachtragend hat ihn dann beim Röhmputsch auch umbringen lassen, also 1934.
War so ein Kollateralschaden.
Ja. So, genau. Und dann haben wir natürlich einen anderen 100. Jahrestag, nämlich 100 Jahre Loriot. Das passt irgendwie das Schlimmste in der deutschen Geschichte und eigentlich mit das Lustigste oder wie viele Leute sagen würden. Es gibt ja wirklich keinen einzigen, der sagt, Loriot mag ich überhaupt nicht. Also es gibt Leute, die sagen,
Loriot
kann ich jetzt nicht so, oder sozusagen, es gibt jetzt viele, die sagen, ja, es gibt Witzigeres oder vor allem, ist ja nicht, also Humor ist ja auch immer Geschmackssache, aber dass er voll daneben liegen würde bei irgendjemandem, das habe ich noch nicht gehört.
Ich auch nicht.
Was ist dein Lieblings-Loriot-Sketch?
Es ist schwer zu sagen, es ist wirklich schwer zu sagen. Das schwankt auch immer. Also Lottogewinner mag ich natürlich sehr, logischerweise.
Ja. Habt ihr auch im Filmprogramm neulich parodiert?
Genau, dann ist. Ja. Die zeichneten Sachen sind okay. Mhm. Ich mag ein Gedicht von ihm. Es gab zu DDR-Zeiten, die DDR, die Eterna, das war ja die klassische Schallplattenfirma der DDR, also die klassische Schallplatten rausbrachte. Und die brachte eine Loriot-Platte raus. Also da waren so Hörspiele. Da war dir zum Beispiel dieser Sketch mit Hermann, was machst du da? Der war da 1:1 aufgesprochen. Und dann gab es aber andere Sketche mit Evelyn Hamann zum Beispiel. Da hat Loriot aber auch die Frauenrolle gesprochen. Mhm. Dann gab es aber interessanterweise auch Sketche, wo Evelyn Hamann mit drauf war.
Ja.
Und dann gibt es ganz zum Schluss gibt's ein Weihnachtsgedicht.
Ja.
Wo sie beschreibt, wie die Förstersfrau, wo er beschreibt, wie er die Förstersfrau, also wie Förstersfrau ihren Mann umbringt.
Ja.
Hat sie den Förster umgebracht. Und in dieser heiligen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Und er beschreibt dann so schön, wie sie ihn ausnimmt, weitmännisch korrekt, alles in Pakete verpackt. Und auf einmal klingelt es draußen, man hört ein Glockenläuten, es ist Knecht Ruprecht. Und habt ihr was für arme Kinder? Die 6 Pakete, heiliger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Und so, und dieses Gedicht, das finde ich extrem lustig,
ja,
weil es auch eigentlich gar nicht so richtig zu ihm passt.
Eigentlich nicht, gell? Das ist schon ja sehr boshaft und
genau.
Ja.
Und es hat auch eigentlich nicht wirklich eine Botschaft, außer dass dieses, dieses Spießbürgerliche unter dieser grausamen Fassade ja trotzdem irgendwie parodiert wird. Das ist alles ganz sauber und edelmal. Und vor allem wird ja auch gar nicht gesagt, warum sie den Förster umbringt. Sie macht's einfach.
Ja. Na gut, das wären wir wieder bei der beim Dritten Reich und der Banalität des Bösen. Also, dass die,
genau,
dass die schlimmsten Henker quasi immer ganz normale Familienväter waren, teilweise ja auch in. Da gibt es ja jetzt diesen neuen Film über die Frau des Auschwitz-Kommandanten.
Mhm.
Die wohnen da einfach auf dem Gelände. Da gibt's, da rauchen manchmal die Schornsteine. Das ist alles gar nicht so, betrifft einen sozusagen gar nicht im Alltag. Naja, nee, mein Lieblingssketch ist auf jeden Fall diese Fernsehansage mit der englischen Serie,
ja, das
von
ist auch
Evelyn Hamann.
Vorbei.
Also, weil das ja wirklich der Hammer ist, wie sie da versucht, sich durchzuwursteln durch die Namen und eine Riesenleistung. Evelyn Hamann sowieso tolle, wie man so schön sagt, kongeniale Partnerin von Loriot. Und ich erinnere mich auch, als sie starb 2007, da kam das in der Tagesschau und dann wurde natürlich auch Loriot befragt und er sagte nur, du warst immer korrekt, aber diesmal hast du die Reihenfolge nicht eingehalten. Na warte. Das ist wirklich, ja, sie war ja wesentlich jünger als er. Er ist dann 4 Jahre später auch gestorben.
Genau,
und
aber in einem sehr gesegneten Alter,
ja,
muss man sagen.
Ja, also Loriot,
und da gibt's ja,
Grüße
gibt's ja
gehen raus.
Naja, Moment, es gibt ja noch die Aussage von Loriot, der hat ja Möpse gehabt als Hunde, ja, immer Möpse. Und er hat gesagt, ein Leben ohne Möpse ist vorstellbar, aber nicht sinnvoll. Und als Loriot dann starb, gab es auch eine Karikatur im Loriot-Stil, wo es dann hieß, ein Leben, wo sich zwei Möpse, glaube ich, unterhalten und der eine sagt zum anderen, ein Leben ohne Loriot ist vorstellbar, aber nicht sinnvoll. Was ich sehr schön fand.
Ja.
Und mein Lieblingsspruch von Loriot, muss ich dazu sagen, mein Lieblingsspruch ist, der Wahlplakat ist der richtige Ort für einen Politiker. Dort ist er geräuschlos und leicht zu entfernen.
Gut. Ja. Gut.
Apropos. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, 9. November ist ein krasser Tag, das muss man einfach sagen. Ja? Also, es ist bestimmt noch irgendein Jubiläum heute. Also, irgendwas ist noch am 9. November passiert. Es passieren ganz viele Sachen interessanterweise am 9. November.
Na, was demokratiegeschichtlich noch interessant ist, 1848 ist ja der Nationalversammlungsabgeordnete Robert Blum von den österreichischen Truppen ermordet worden. Oder
auch
also
am 9. November,
hingerichtet,
ne?
Wie auch immer er war.
Genau.
Abgeordneter wurde also trotz der Immunität, die damals auch schon für Abgeordnete galt, einfach umgebracht, weil er gehört ja war ja einer der wortmächtigsten dort in der Nationalversammlung vom linken Flügel und ja, das gehörte sich irgendwie nicht. Naja, und dann natürlich 1918 die Ausrufung der Republik.
So.
Und eigentlich die doppelte Ausrufung, sozusagen Karl Liebknecht.
Einmal Scheidemann und einmal Liebknecht, genau.
Und er war 2 Stunden zu spät dran und hat es trotzdem, ach Mensch, jetzt stehe ich schon hier auf diesem Balkon, jetzt mache ich es auch, ja.
Der jetzt Liebknecht
oder der Liebknecht war ja 2 Stunden später als Scheidemann. Gut, es ist nicht der einzige Grund, warum seine Republik dann keinen interessiert hat, seine sozialistische,
genau,
Republik. Aber so ein bisschen, das war ja eigentlich, damals ist ja die Ursache drin zu suchen, dass die linke Seite des Parteienspektrums sich immer weiter aufgespaltet hat, heute ja immer noch weiter.
Genau.
Also ja, alles schöne,
ja,
Kontinuitäten
ist
in der Geschichte.
Da bin ich ja mal gespannt, ob man das Bündnis Sarah Wagenknecht wirklich als linke Partei bezeichnen kann. Das wird man ja erstmal sehen.
Ja, Sie selber würden es auf jeden Fall sagen, klar,
genau.
Von außen gibt es natürlich viele, oder aber wie sie selbst sagt, linkskonservativ ist ja irgendwie, das könnte auch von Loriot kommen, also so wie ein gräunlich blaues Braun-Grün-Grau.
Sind auch.
So, aber im Ganzen grau und dann, ja, linkskonservativ, liberal.
Genau.
mein naja, Mathelehrer hat immer gesagt, ich bin linksliberal-konservativ. Also, also eigentlich auch alles schon mal da gewesen, ja.
Genau. Ja, Joachim Gauck hat das ja auch von sich gesagt.
Echt?
Ja, ja.
Aber der hat nie was von links gesagt, oder?
Doch.
Echt?
Doch. Der wurde doch erst bevor der dann Bundespräsident wurde, warte mal, wie war denn das? Nee, als er dann Bundespräsident wurde, wurde er von der FDP ins Spiel gebracht. Vorher war es ja immer die SPD, da war er chancenlos gegen Hotteköhler.
Also 2010 haben SPD und Grüne ihn aufgestellt und die Union und die FDP hat sich da dran gehängt. Die haben Christian Wulff aufgestellt.
Genau.
Als der dann zurückgetreten ist, hat Rösler, der damals mit Merkel im Clinch lag als FDP-Vorsitzender, hat gesagt, ich will die Merkel ärgern, ich schlage den Gauck vor.
Genau.
So, und dann ich will auch Rot-Grün ärgern, weil ich schlage ihn zuerst vor und dann haben Rot-Grün gesagt, ja okay, dann müssen wir den ja auch vorschlagen, damit wir die Merkel auch ärgern können. Und die Merkel hat gesagt, ich ärgere die anderen, indem ich auch zustimme. Und dann gab es diese Pressekonferenz abends von allen Parteivorsitzenden und dann hieß es, wer hat denn eigentlich die Telefonnummer von dem Gauck? Und Trittin musste ihn dann im Taxi anrufen und er sagte zum Taxifahrer, Sie sprechen mit dem künftigen Bundespräsidenten. Und dann wurde er
Sie
noch...
Fahren
Sie fahren gerade. Genau, wurde dann noch in diese Pressekonferenz reingefahren und sein wichtigster Satz lautete, ich bin noch nicht mal gewaschen. Also das ist wirklich historisch, wie man einfach Bundespräsident werden kann, ohne dass einen irgendeiner von sich aus will, sondern alle wollten alle ärgern.
Alle wollten nur den anderen ärgern, genau. Und was auch am 9. November war, wobei ich das jetzt nicht hundertprozentig weiß, aber war die Oktoberrevolution tatsächlich 1917, die war eigentlich ja im November, die nennen es Oktoberrevolution, aber weil das ja noch nach julianischem Kalender, weil die ja noch den julianischen Kalender ewig in Russland hatten, ja. Und nach gregorianischem Kalender ist es eigentlich
9. Der November
oder so, 7. Naja, fast.
Also 25. Oktober, 13 Tage quasi hinterherhinkend. Heutzutage hinkt Russland ja ungefähr 200 Jahre hinterher uns, aber damals 13 Tage und das macht dann den 7. November und es wurde aber tatsächlich, der Jahrestag wurde immer auch im November gefeiert in der Sowjetunion, obwohl man sagte Oktoberrevolution, naja.
Da sind wir gleich bei einem schönen Thema. Meine Oma erzählte mir, dass zwischen 1952 und 1954 oder so wurde in der DDR die sogenannte Moskauer Zeit eingeführt. Gab es keine Sommer, keine Winterzeit, aber es wurde Moskauer Zeit eingeführt. Mhm. Und Moskau ist uns ja 2 Stunden voraus.
Ja.
Genau. Das heißt, da wurde es im Sommer um 3 hell.
Wahnsinn.
Dann liest man das irgendwann wieder. Aber man nach guter sozialistischer Tradition wurde im gesamten im Ostblock oder RGW, ich weiß gar nicht, ob es in 15 Jahren RGW schon gab, wurde halt eingeführt, dass überall Moskauer Zeit gilt. Damit man die Nachrichten sozusagen und dann, das hat man dann aber ganz schnell wieder gelassen.
Ja.
Apropos, ganz kurzer Exkurs, was hältst du von der Zeitumstellung? War jetzt gerade wieder Zeitumstellung?
Ja, ich halte absolut nichts davon, kannst du ja denken.
Also, nö, wieso?
Naja, es ist halt wieder so typisch, irgendwas muss sein, irgendwas gab es schon immer, seit 1980, also quasi seit Menschengedenken. Und dann muss es ja Gründe geben, warum es weiter bestehen soll. Und es gibt ja so Regelungen, wo keine Sau heute ernsthaft begründen könnte, warum man es neu einführen müsste. Aber es gibt es halt und das ist der Vorteil von der Zeitumstellung. Und deswegen,
Was wäre denn deine bevorzugte Zeit?
Darum darf es nicht gehen, sondern es müsste die Winterzeit. Also wenn man die
Sommerzeit abschafft, richtige Zeit.
Genau, dann müsste es natürlich die Normalzeit, also die Winterzeit sein. Und das gehört ja mit zu diesem ganzen irren Geschwätz drumherum. Also vor 5 Jahren hieß es ja seitens der EU-Kommission. Wir schaffen es ab. Nee, wir machen eine Umfrage in der ganzen EU auf der Homepage. So und so, also so eine ganz lange URL wurde dann genannt, da könnt ihr alle abstimmen. So, dann haben sich also ein paar Millionen Menschen beteiligt in der ganzen EU.
3/4 davon übrigens Deutsche.
Genau. Und davon waren 90% für die Abschaffung.
Genau.
Und der Juncker sagt, ja, das peitschen wir jetzt durch, das ist uns unbedingt ein Auftrag. Natürlich mit dem Wissen selber, er ist dann ab nächstem Jahr gar nicht mehr im Amt. Soll sich jemand anders drum kümmern. Und dann hieß es plötzlich, nee, Moment, da haben ja nur Deutsche abgestimmt. Und ich meine, Es ist nun mal so, dass es bei uns im Land jetzt wahrscheinlich öfter oder mehr Thema ist als woanders. Dass aber trotzdem auch, wenn man alle Deutschen abzieht, auch die Leute aus den anderen Ländern dagegen
naja, macht. Das Problem ist halt, das sind halt die Probleme, das Problem, also ich bin dafür, ich bin extrem dafür, ich finde das ganz toll.
Das ist
ja,
echt weil, witzig, dass wir uns in so vielen Fragen immer unterscheiden.
Ach, so viel sind es auch, 5% Hürde und Sommerzeitumstellung, mein Gott.
Ja, und beides ist eben eine Verkomplizierung oder eine Vereinfachung.
Weiß ich nicht, also das Problem ist, ich bin unter anderem deswegen dafür, ich halte es für kompletten Schwachsinn, dass es im Sommer um 4 hell wird, finde ich total ein Blödsinn. Dafür bin ich aber froh, wenn es bis um 10 immer noch hell ist. Finde ich gut. Im Winter würde das aber bedeuten, dass es, wenn wir sozusagen die Sommerzeit im Winter hätten, würde es bedeuten, dass es Weihnachten um 4 dunkel ist. Finde ich auch zu früh. Fällt mir nicht. Fällt mir einfach nicht. Und darum finde ich die Umstellung, finde ich okay. Ich finde es sinnvoll. So,
ja, aber das ist doch alles so eine Gefühlssache, zu sagen, so, ich bestimme jetzt, welche Uhrzeit zu früh ist.
Und das ist meine Meinung.
Ja, nein, aber es ist so, das ist zu früh, das ist zu spät. Du kannst ja, also als der gemeine Stammtischmensch denkt möglicherweise sogar, es ist dann im Sommer länger hell, wegen der Zeitumstellung. Und wenn wir die abschaffen, dann wird es ja weniger lang hell. Und so läuft es ja nicht. Man kann ja der Sonne nicht befehlen, du hast jetzt so und so zu scheinen, sondern das Normale, warum überhaupt die Stunden oder wonach sich die Stunden richten, ist ja, dass um 12 Uhr das
gibt die Sonne am höchsten steht.
Es gibt die mittlere Sonnenzeit. Die Sonne schwankt so ein bisschen eine Viertelstunde vor und zurück. Das hat damit zu tun, dass sie nicht immer gleich weit von der Erde entfernt ist. Genau. Manchmal holt sie sozusagen ein bisschen wieder rein, manchmal trödelt sie ein bisschen rum. Und dadurch gibt es so eine Sinuskurve zweimal im Jahr, oder mehr oder weniger Sinus, mit der Tageslänge. Und das mittlere ist aber immer um 12. Und zwar, also wenn man sagt Ortszeit, dann würde es immer darum gehen, mittlere Ortszeit ist immer da, wo man sich befindet auf dem Längengrad. Und da man das nicht gut praktizieren kann, hat man im 19. Jahrhundert gesagt, wir haben ja jetzt hier die Erde mit 360 Längengraden. Das geteilt durch 24 Stunden heißt, jeder 15. Längengrad, bei uns ist es eben der 15. in der ersten Zeitzone östlich des Greenwich-Meridians, wir richten uns sozusagen nach der 15. Längengrad. Das ist ungefähr die Oder-Neiße-Linie, also sozusagen Deutschland und Polen sind quasi von beiden Seiten an diesen Meridian dran. Und da die mittlere Sonnenzeit ist 12 Uhr, wenn die Sonne am höchsten steht, und umgekehrt 0 Uhr, wenn die Sonne direkt unter einem, beziehungsweise nicht direkt unter einem, das geht ja nicht, weil wir viel zu weit nördlich sind, aber sie ist quasi auf dem tiefsten
Stand. Auf der anderen Seite der Erde.
So, ja.
Genau.
Ja, und dann zu sagen, also mir gefällt es nicht, wenn früh und spät und da soll es so und so sein, das ist ja Quatsch, denn jeder kann, also natürlich kann man sich beschweren und es kommt, was auch immer wieder aufkommt, ist ja, dass die Schule zu früh anfängt.
Das ist ja nun ein ganz anderes
Thema. Ja, aber das hängt doch damit komplett zusammen, weil viele der Meinung sind, nee, also die Uhrzeit passt nicht, weil wir uns, was weiß ich, wenn Eltern dann das Kind um 7 zur Schule fahren müssen und selber aber erst um 9 zur Arbeit, ja, dann ist da irgendwie ganz viel Leerlauf und so weiter. Dass jeder am Ende sein Privatleben hat und das irgendwie klar machen muss. Und dann gibt es Leute, die gern nachts aufbleiben, lange, und manche stehen früh morgens auf und so weiter. Das ist ja alles, wenn jetzt jeder denken würde, Mensch, also bei mir, ich finde das und das normal. Das ist ja eben das Absurde, dass manche das wirklich denken. Also ich würde es nicht anders aushalten.
Ja gut, aber es ging ja jetzt um persönliche Meinung. Und was noch dazu kommt mit der Sommer- oder Winterzeit, egal welche Zeit du quasi regulär einführst, haben die Leute an den Rändern der Zeitzone, unserer Zeitzone, zum Beispiel geht ja bis Portugal, glaube ich, die in Portugal haben ein Riesenproblem dann. Die haben es dann irgendwie, weiß ich nicht, je nachdem, es ist da schon um 2 nachts hell. Und in der Ukraine, geht unsere Zeitzone bis zur Ukraine?
Nee, oder geht zumindest, nicht. Die sind eine Stunde vor uns, ja.
Also bis zur polnischen Grenze.
Ja.
Und da ist es denn das Problem, dass es dann da im Winter wirklich schon 3 dunkel wird oder so. Weil die liegen ja wirklich schon so weit außerhalb, dass da es auch logisch ist, dass da jeweils eine andere Zeitzone beginnt. Letztendlich ist es mir egal.
Ja, aber das geht ja auch nur die was an. Tatsächlich, also Portugal hast du gerade falsch gesagt. Portugal ist nicht in der spanischen Zeitzone. Die waren das in den 90er Jahren mal kurz und haben dann aber aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil sie da eigentlich
sind
nicht
reingehören,
sind die in die Greenwich-Zone. Sind auch in der Zeit wie Großbritannien und Irland.
Genau.
Aber tatsächlich, Spanien ist so ein Fremdkörper, die sind einfach viel zu weit, und sogar auch Frankreich. Aber in Frankreich hat es ja den Grund, dass man immer sagt, wir wollen immer was anderes als die Briten.
Logischerweise.
Und deswegen haben die Briten ja auch Linksverkehr und die Franzosen Rechtsverkehr, dieser Hauptgegensatz damals, als das alles.
Also wie gesagt, für mich ist es relativ egal. Ich leide unter dem Jetlag des kleinen Mannes überhaupt nicht. Mich interessiert das nicht. Das hat sich spätestens nach einem Tag eingepegelt. Und wer da echt Probleme mit hat, der sollte mal über sein Zeitmanagement nachdenken. Ist meine Meinung.
Ja, also klar, als Mensch kann man immer das auch leichter wegstecken, aber zum Beispiel, also als Bauer hat man es echt schwer beim Melken von Kühen, dass dann plötzlich, die machen es natürlich nicht um eine ganze Stunde an einem bestimmten Tag, sondern die ziehen das dann jeweils halbstündig oder viertelstündig nach vorne. Mhm. Aber die müssen schon auch, also für Bauern ist das, glaube ich, ein Riesending. Die Zeitumstellung.
Ja, also ob es jetzt ein Riesending ist, weiß ich nicht. Aber wenn wir sie abschaffen sollten, weil das Problem war ja dann auch, dann fing die EU auf einmal an, wir sagen, jeder kann es machen, wie er will.
Ja, aber genau das ist ja das Stammtischniveau. Also natürlich, wie wir gerade gesagt haben, abschaffen würde einfach heißen, jedes Land bleibt in der Zeitzone, in der es ist. Das wäre ganz normal. Dann ist jeder in der Normalzeit, dann hört man eben irgendwann auf, sozusagen im Oktober wäre dann irgendwann die letzte Zeitumstellung und im März findet keine neue statt und dann ist jeder in seiner Zone. Und dann hieß es aber, diese Umfrage war halt leider ziemlich bekloppt. Die hieß, erste Frage, wollt ihr die abschaffen? Und zweite Frage, was wollt ihr denn sonst für eine Zeitzone haben? Und dann gab es so schöne Sachen wie, schöne Bezeichnungen wie ewige Sommerzeit oder ewige Winterzeit. Und natürlich gefühlt sagt man, oh, ich will natürlich ewig Sommerzeit. Das ist wirklich eine Volksverdummung und es hat funktioniert. Weil dann jeder denkt, Mensch, da kann ich ja noch weiter mitreden. Und das haben wir schon oft gehabt. Gerade auch bei den ganzen Corona-Maßnahmen, da gab es ja auch Umfragen. Wie viele Personen sollten denn zusammen in einem Zimmer sein, laut Ihrer qualifizierten Meinung, Herr Mustermann? Oder wie viel, in welchen Einrichtungen sollte die Maskenpflicht gelten? Also so zu denken, dass es jetzt besonders wichtig ist, dass jeder Einzelne komplett bei jeder Kleinigkeit mitredet. Und das ist die Strategie, wenn man was verhindern will. Und deswegen kann ich mir, oder weiß ich nicht, warum diese Umfrage damals so designt wurde. Sie war jedenfalls, in ihr war das Scheitern schon angelegt, weil sie zu kompliziert war, weil dann sich jemand gedacht hat, jetzt behaupte ich mal böse, da hat einer in der EU-Kommission ganz den Plan gehabt, das nie abzuschaffen und gesagt, okay, wir tun so, als wären wir offen und zweitens packen wir aber so viel rein, dass es am Ende alle verwirrt. Und letztlich ist die Frage Zeitumstellung ja oder nein überhaupt nicht schwierig, sondern das ist eine einfache ja oder nein Entscheidung und nicht, welche Zeitzone hätten sie denn gern. Und genau, Maiti Nguyen Kim hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mal eine tolle ganze Sendung in ihrer im ZDF genau zu diesem Thema, zu dieser Blödheit, mit der die Leute da argumentieren oder mit der den Leuten das angetragen wird, gemacht. Das empfehle ich sehr.
Also ich, wenn die Sommerzeit abgeschafft werden, also genau, es geht darum, also wenn dann überhaupt wird die Sommerzeit abgeschafft, weil die Sommerzeit ist ja quasi was Unnatürliches.
Ja.
Wobei es letztendlich auch egal wäre.
Ja, aber es ist halt wieder so, weißt du, man staunt, wenn die EU sowas nicht mal schafft. Sie leitet das groß in die Wege, macht Bürgerbeteiligung und dann sagt sie, aus irgendwelchen Gründen, erstens, weil wir vielleicht spekulieren sie darauf, dass die Leute es vergessen, weil es ja jedes Jahr Thema ist, aber nur immer und zweimal im Jahr und dann nie wieder. Oder dann zu sagen, da waren ja nur Deutsche dabei. Ja, okay, jeder EU-Bürger durfte diese URL in seinen Browser eingeben.
Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass wir Deutschen natürlich diejenigen sind, die das am wenigsten betrifft. Weil die ja wirklich mitten in der Zeitzone drin liegen.
Ja, aber genau das ist ja nicht das Problem der Zeitumstellung. Wie wir schon gesagt haben, Spanien müsste eigentlich die Zeitzone wechseln und dann würde jeder Spanier vielleicht einen besseren Tagesablauf haben. Wobei letztlich richten sich ja die Uhrzeiten auch nach Gewohnheiten. Also klar könnte man irgendwann mal, also angenommen die Verschlafensstatistik in deutschen Büros würde sich plötzlich rapide anwachsen, dann würde man irgendwann sagen, so, okay, wir legen jetzt die Anfangszeit eben ein bisschen nach hinten oder was auch immer. Das ist ja trotzdem immer eine Einzelentscheidung, aber das ist, also man verhält sich nun mal so, wie es die Masse macht und das meiste ist Gewohnheit. Und das Schlimme an so Sachen wie Zeitumstellung ist ja, man hat es damals ohne Not eingeführt. die Schweiz war ja auch standhaft und hat ein Jahr später erst mitgezogen, weil sie gemerkt haben, wir können hier einfach nicht, wenn alle Länder um uns rum, also das war damals auch zeitgleich mit, was überhaupt gar nicht so selbstverständlich war, zeitgleich beide deutsche Staaten 1980 eingeführt und dann auch noch die anderen Nachbarländer. Aber man hat es ohne Not gemacht, es war damals schon, wurde damals schon kritisiert. Und immer zu denken, wir müssen jetzt irgendwas, was kompliziert ist, bringt einfach, oder also wollen wir irgendwie loswerden und wir schaffen es nicht. Ja, was soll die EU dann überhaupt regeln? Ja? Jetzt kommt bald noch das neue Mitglied Ukraine dazu. Da freut genau. man sich, dass nicht mehr 27, sondern 28 Staaten mitreden. Das hat ja immer bisher immer sehr gut funktioniert. Ich meine, ich finde, die Ukraine gehört da vollkommen rein. Aber es in dieses Gebilde, was einfach nichts auf die Reihe kriegt, da müsste man sich überlegen, wie man das vorher irgendwie hinkriegt. Vorne bei.
Naja, gut, das ist ja jetzt, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Das ist ja ein rein sicherheitswirtschaftliches Interesse. Das war ja was diese Woche tatsächlich passiert ist. Aber um nochmal ganz kurz zum Thema Zeit und Willen durchsetzen und so weiter. Es ist wissenschaftlich, ich glaube, es gibt keinen einzigen Pädagogen, also oder Erziehungswissenschaftler, wobei da auch das ein bisschen, aber sagen wir mal, das Gros der Wissenschaftler ist halt wirklich der Meinung, Schule in Deutschland fängt einfach zu früh an. Also, ja. es gibt Schulen, die fangen um 7 an, mhm. gibt es tatsächlich.
Ja. Oder die nullte Stunde oder wie sie es dann nennen, auch so fake-mäßig. Wo man denkt, merkst du gerade, oder wenn ihr euch dieses Wort nullte Stunde ausdenkt, dann wird ja irgendwas schon mal nicht ganz, also warum sagt ihr nicht erste, warum seid ihr nicht ehrlich und sagt, es ist ja nicht die nullte, sondern die Schüler können ja nicht einfach freiwillig wegbleiben.
Ja gut, das ist ja so eine Spezialstunde,
ja, aber es ist halt so wieder so, nee, eigentlich nicht. Also, weiß nicht, das regelt ja jede Schule selber, genau. Aber ich kenne es, dass nullte Stunden nicht irgendwas Freiwilliges sind, sondern einfach,
weil ich dann nicht freiwillig, aber mal eine Ausnahme.
Ja, aber es ist halt so wie wenn ich sage, ach, ich zahle jetzt dieses Jahr mal keine Steuern, das ist irgendwie mein nulltes Jahr oder ich habe da, was weiß ich, also das ist einfach so, in der Bezeichnung schwingt mit, dass es nicht so ganz in Ordnung ist, was man da macht.
Genau, und dann kommt jetzt noch was hinzu. Dann gibt es Schulen, also 7:30, das war zu DDR-Zeiten, war 7:30, das war in allen Schulen, in der DDR war 7:30. Und so haben sie es auch nach der Wende. Jetzt gibt es Schulen, die fangen um 8 an. Jeder, also die meisten sagen, um 9 wäre eigentlich eine gute Zeit. Wobei ich dann nochmal hinten raus sage, naja, die Schüler ja noch später zu Hause. Dass der Unterricht viel zu vollgepackt ist und dass du nicht 10 Stunden am Tag in der Schule sein müsstest. Das jetzt mal ist noch ein ganz anderes Thema. Aber komm mal, so. Und hier in Egeln zum Beispiel ist es so, in der Grundschule geht der Unterricht um 7.45 Uhr los. Was ich respektabel finde.
Naja, ja, gerade in ländlichen Gegenden ist es ja noch mehr ein Problem, weil die Leute, die dann irgendwie mit dem letzten Bus noch abgeholt werden, Busse sind ja auch nicht zwingend immer weil manche Schulen in der gleichen Stadt haben ja verschiedene Anfangszeiten. Und ich weiß das noch, ja. Bei uns damals gab es den Aufenthaltsraum in der Schule, der war, glaube ich, eine Stunde vor Schulbeginn schon auf, weil es tatsächlich Leute gab, die nicht anders hin konnten, als mit so langem Aufenthalt da noch rumzusitzen aus der Provinz.
Naja, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, also in Magdeburg ist zum Beispiel, meine Tochter ist auf dem Hegel-Gymnasium, meine Nichte ist auf dem Dom-Gymnasium, die haben einen Zeitunterschied von einer Viertelstunde. Also mhm. Der Hegel fängt 7:45 an, also Viertel vor 8. So viel zum Thema Ost-West. wobei das ja nicht stimmt. Das Dom fängt um 8 an, dadurch können unsere Töchter quasi nicht zusammen zur Schule fahren. Wir könnten das ja so ein bisschen, wir machen das auch manchmal, aber dann ist immer eins der beiden, also dann ist immer sozusagen, meine Nichte ist dann immer eine Viertelstunde zu früh in Magdeburg. Das klingt jetzt erstmal nicht schlimm, aber das ist morgens schon ein Unterschied. Und in Egeln wurde mal angeregt, dass die Schule um 8 losgeht. Mhm. Wurde vom Elternrat verhindert. Weil die Eltern sagen, ja, ich weiß ja jetzt schon nicht, wie ich mein Kind, wenn das so spät zur Schule, also es wurde durch individuelles, was du jetzt meinst mit der Sommerzeit, durch individuelles Zeitempfinden, wurde das verhindert, obwohl es für die Kinder wesentlich besser wäre, wenn die Schule erst um 8
anfängt. Und immer dann, wenn jeder mit abstimmen kann, dann könnte, also gerade bei leicht erscheinenden Sachen oder bei Sachen, die man, wo es nur Ja oder Nein gibt, wenn dann jeder mitredet und denkt, ja, meine Meinung muss doch hier maßgeblich sein. Und es ist halt...
Naja, nee, Tilman, du vergisst bitte eins, das ist keine Meinung. Die haben Recht.
Ja.
Das ist ein Unterschied.
Und ich weiß das ja auch. Ich kenne ja Leute, die zur Sommerzeit auch ähnlich argumentieren wie du. Auch mit diesem, ja, das gab es schon immer und so. Und es ist irgendwie, wäre zu lang hell oder zu lang dunkel, was auch immer. Aber wie gesagt, die Astronomie lässt sich halt nicht überlisten. Und es gab ja damals, also es stellte sich ja später als gefaked heraus oder als zumindest nicht wahr, gab es Studien, die gesagt haben, man spart dadurch Energie. Das war ja der Hauptgrund, weil in der 70er war die Energie knapp, wegen mehrerer Ölkrisen, Ölpreiskrisen vor allem. Und das war, da gab es Studien, die sagten, man spart Energie. Und da ging es gar nicht um früher, später Gefühl, sondern wirklich knallharte Kosten. Und das gilt seit ewigen Zeiten als widerlegt. Das heißt, der Grund, und das, ähnlich war es ja mit der Maskenpflicht vor ungefähr einem Jahr in den Bahnen, wo es hieß, so, Corona ist jetzt quasi vorbei, aber jetzt ist die Wintersaison, ja, da muss doch, müssen wir für Grippe und RSV, was ich damals noch gar nicht kannte, muss man jetzt auch alles noch aufrechterhalten. Also man erfindet Gründe hinzu, die gar nicht maßgeblich für die Einführung waren und merkt aber nicht, dass es einfach komplett unehrlich ist, so zu argumentieren. Und deswegen bin ich besser früher als später für die Zeitumstellung. Ich hätte es der EU damals auch zugetraut, dass es macht, aber ich glaube, das wird nie wieder passieren. Allerhöchstens
Weil, und das ist ja
gibt es nochmal so eine Umfrage mit dem gleichen Ergebnis und dem gleichen Endergebnis. Ja.
Da, der Hauptgrund war einfach, dass die nicht von vornherein gesagt haben, was sie wirklich machen wollen. Hätten sie die Umfrage gemacht, wollen sie ewige Winterzeit? Punkt. Wenn Sie nur diese Frage reingeschrieben hätten, wäre das Ergebnis so nicht ausgefallen.
Ja, aber das hätte
Weil,
man ja nicht
egal
geschrieben.
Mit wem,
nein, man
es
hätte
gibt ja, es gibt ja
die Normal, die, sozusagen die Normalzeit, also die Sommerzeit durch die Normalzeit ersetzen. Das wäre eine neutrale Formulierung. Nicht die, also ewige Winterzeit ist ja keine neutrale
Was
Formulierung.
Was weiß ich dann von mir aus so, ist so. Mir ja scheißegal. Aber das Problem ist, die einen wollten es beibehalten. Die anderen sagten, wir stellen auf Winterzeit um, die anderen sagten, wir stellen auf Normalzeit um. So, und das heißt, wir hätten einen riesen Flickenteppich in der EU gekriegt. Die nee. Waren sich dann hinterher nicht einig und
ja,
darum
aber,
gibt es
nee,
das
und,
Gesetz nicht.
Genau, das Wort Flickenteppich kam damals auch und das gehört auch zu den Blödheiten, denn letztlich hätte ja jedes Land trotzdem nur eine Zeitzone gehabt und es wäre nicht so gewesen, dass die Länder sich nicht absprechen und es wäre ganz bestimmt, also es wäre auch so gekommen, dass also jedes Land in der Zeitzone bleibt, in der es ist. Flickenteppich würde bedeuten, dass dann sozusagen, dass man jetzt, wenn man von Deutschland nach Frankreich reist, müsste man sich erstens merken, in welcher Zeitzone die sind und zweitens, ob sie die Sommer- oder Winterzeit, gerade die ewige Sommer-, ewige Winterzeit haben. Und das klingt jetzt blöd, wenn ich das so erzähle, aber ich bin mir sicher, das dachten manche. Die dachten, Flickenteppich bedeutet, ich muss nicht nur die Zeitzone wissen, sondern auch den Modus. Und das ist ja falsch. Genau das wäre ja weggefallen. Also du merkst, das ist, da könnte ich mich, ja, also es ist halt wirklich, da schwindet einfach das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz erstens der EU. Bei anderen Dingen ist es der deutsche Föderalismus, der solche Dinge verhindert. Also das ist halt, wir haben so viele Probleme. Und wenn wir nicht mal dieses ewige Nörgelthema Sommerzeit abschaffen können, also ich meine, es ist ja wirklich jedes Mal, es wird ja nicht positiv über die Zeitumstellung berichtet, sondern jedes Mal kommt dann bei Tagesschau Online oder so, Spiegel Online, kommt dann so, es gibt schon immer Argumente, bla bla bla, und da wird ständig kritisiert, warum es das noch gibt. Es ist ja nicht so, dass wir freuen uns. Mensch, eine Stunde. Ich habe tatsächlich, ich kann mich erinnern, als ich 12 war, da fand ich das so aufregend. Meine Tante hatte eine Funkuhr, so eine Funk, also Funk-Analoguhr mit Zeigern. Und da habe ich mich nachts um 2 wecken lassen oder um 3 damals, also weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Ich saß da vor dieser Uhr. Und so eine Funkuhr, die kann ja nicht zurückgehen. Das heißt, die hat dann nicht eine Stunde zurückgemacht, sondern 11 Stunden vor. Und zwar mit Sekundenzeiger. Dann drehte sich also dieser Sekundenzeiger, jetzt müsste man schnell multiplizieren, also mehrere hundert Male quasi nach vorne, nahm den Minuten- und den Stundenzeiger in sehr langsamer Form mit. Und es hat wirklich eine Viertelstunde gedauert, bis das zu Ende. Das kann man ja, man kann es ja auch faken, indem man, oder man kann seine Funkuhr ja ärgern, falls jemand noch eine hat. Und zwar einfach ein bisschen nach vorne stellen vor und die kann ja nicht zurückgehen und dann kann man das auch provozieren, dieses Vorrattern.
Ja, das okay. Hat Timmann gemacht. Andere Menschen haben ein Leben und Freunde, aber gut. So, Timmann, wir sind jetzt schon weit über der halben Stunde drüber. Ich würde das Thema aus West jetzt nicht anfangen. Liebe
Schade eigentlich, weil wir das schon seit Wochen hinter uns herschleppen. Eigentlich
ja, alles
hatte
gut.
Ich gedacht,
können wir
am
ja
Tag
vielleicht
der Deutschen Einheit hätten wir es auch machen können. Aber
ja.
Mal sehen, ihr müsst uns einfach noch
eine Sache
hören.
Noch, aber eine Sache würde ich vielleicht dazu kurz zu dem Thema vielleicht anteasern, weil ich das vorhin gerade sagte, wegen der Zeit. Er sagt ja mal, die Ostdeutschen sagen 3/4, die Westdeutschen sagen 1/4 vor. Das stimmt ja nicht ganz. Das schwappt ja so in den süddeutschen Bereich extrem mit rein. Die, wie ich finde, richtige Zeitansage.
Herr das Hohenlohe, ist was, wo wir uns einig sind, ja.
Wollte ich gerade sagen, Herr Hohenlohe, Schwabe bist ja nicht, wie wir jetzt erfahren haben, sondern bist Hohenlohe irgendwas. Genau. Du sagst auch 3/4, ne?
Ja.
Und musstest dich also auch in Berlin nicht umgewöhnen?
Richtig.
Genau. Also, aber, richtige Zeit.
Genau, und wenn man jetzt fragen würde, Also wir können ja quasi auch das verstehen, was die anderen, also die Nordwestdeutschen sagen mit ihrer Uhrzeit, aber umgekehrt kriege ich das immer wieder, was soll denn das heißen? Nee, was soll denn das heißen?
Ja.
Und die stellen sich dann so dumm.
Naja, ich kann das aber nachvollziehen.
Nee, es ist ja einfach zu verstehen.
Also weil, Viertel vor ist einfacher zu, weil Viertel vor acht ist eine Viertelstunde vor acht, Punkt. Da gibt es nichts zu überlegen. Dreiviertel acht oder Viertel, sagen wir mal Viertel acht. Viertel acht ist ja für die deswegen schwierig, weil die sagen ja Viertel nach sieben.
Ja, aber das ist ja trotzdem, also das ist halt einfach Grammatik. Also Viertel vor oder Viertel nach bezieht sich ja auf eine Stunde, also auf die Relation zu der Stunde, Viertel vor, genau. Viertel nach. So, jetzt haben wir Viertel acht, da gibt es keine Präposition.
Da ist das, es heißt, also ein Viertel der achten Stunde.
Das ist richtig. Und genau das ist das, sind eben zwei Prinzipien, aber beide sind in sich logisch.
Ja, aber unser Prinzip, das richtige Prinzip, setzt einen Denkschritt mehr voraus.
Ja, und das kann man den Nordwestdeutschen meistens nicht zutrauen. Das tut
so,
uns leid.
Ich meine, hallo, ja. Wir reden hier von Hannoveranern. Also bei aller Liebe. Ja. Ja. Es gibt Grenzen.
Apropos Grenzen, das war es wieder für uns.
Ja, nun passt. Ganz kurz noch, du hast auf tagesschau.de was gelesen und das finde ich insofern ganz interessant, weil ich hier gerade, ich habe ja immer nebenbei, habe ich immer unsere Homepage auf, falls irgendwas in die Shownotes zu stellen ist. Und da sind immer so Nachrichten, laufen da immer so durch bei, was habe ich hier, MSN, genau, also Microsoft. Und da war gestern zum Beispiel, ist Putin tot? Fragezeichen. Ist ja durch einen Doppelgänger ersetzt. Und was mache ich? Ich klicke drauf, weil die schreiben das ja genau da rein, weil die wollen, dass man da draufklickt. In dem Artikel stand dann drin, es könnte sein.
Und der war wahrscheinlich nicht zum ersten Mal veröffentlicht, der Artikel.
Das ist richtig.
Wenn du aufs Datum guckst, wahrscheinlich steht da noch vor 20 Jahren schon das Datum.
Aber du hast auf tagesschau.de was Ähnliches gelesen.
Da stand Joe Biden, es wird gemunkelt, ob Joe Biden wieder zur Präsidentschaftswahl antritt, weil jetzt die aktuellen Umfragen 5 von 6 Swing States, die er letztes Mal gewonnen hatte und auf die er ja angewiesen ist beim Wahlmännerkollegium, gegen Trump verlieren würde. Also das ist schon mutig, ein Jahr vor der Wahl einfach zu sagen, die sind jetzt schon verloren. Ja.
Genau. Wobei, es muss man jetzt wirklich dazu sagen, hätte jemand anders als Joe Biden eine Chance gegen Donald Trump?
Ja, das wäre halt immer die Frage. Viele Leute sagen, Joe Biden ist der Beste. Erstens mal, weil er amtierender Präsident ist, aber er war auch schon vor drei Jahren der Beste, weil er eben die Mitte der Gesellschaft verkörpert. Nicht unbedingt die Mitte der Partei, da steht er ja eher auf dem rechten Flügel, aber das muss man immer merken, und das ist ja in Deutschland auch gewesen mit Olaf Scholz, man muss solche Leute aufstellen, die man vielleicht selber als Partei eher langweilig oder eher nicht richtig repräsentativ für die eigene Partei findet, aber man muss natürlich alle ansprechen, und das gefällt dann vielen Leuten nicht, vor allem auf dem linken Flügel. Und klar, dann gibt es die bekannten Eigenschaften, dass er sehr alt ist, dass er eigentlich überall immer stolpert. Müsste so machen wie der Papst, einfach einen Rollstuhl quasi faken, dass er was am Knie hätte und sich dann rollen lassen. Ich glaube schon, dass Joe Biden nach wie vor die besten Chancen hat, auch die Wahl zu gewinnen, weil es ja dann doch um die ganz konkreten Ergebnisse der Regierung der letzten 4 Jahre geht.
Und die kann er ja gut verteidigen.
Die kann er gut verteidigen, und das ist ja wirklich was sehr gut funktioniert, dieser Inflation Reduction Act. Auch, also der Name stammt wahrscheinlich von Franziska Giffey, weil es eigentlich gar nicht um die Inflationsreduzierung ging, sondern war ja vor allem ein Klimapaket, aber das hätte er ja nicht so nennen dürfen. Ja, genau. Für die Leute.
Wobei, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, nehmen wir mal an, ich gehe auch davon aus, dass er antritt. Ich glaube, dass er die Affäre mit seinem Sohn da, mit den Drogen, wenn das so schlimm wäre, wäre er darüber schon gestolpert. Dann wäre das schon durch. Das ist zum Beispiel nichts, was wir im Wahlkampf noch rausholen können. Ja. Weil dann heißt es ja nur noch Schnarch.
Ja, so. Das ist richtig.
Das Einzige, worüber er wirklich noch stolpern könnte, wäre sein Alter. Aber um jetzt mal zu dem Thema zu reden. Nehmen wir mal an, Trump schafft es nicht, was ja allen zu wünschen wäre. Mhm. Alles ist besser als Trump. Selbst Ron DeSantis wäre besser als Trump.
Wahrscheinlich, ja.
Nicht viel, aber er wäre besser.
Ja.
Weil er ist Politiker. Trump ist ja kein Politiker. Das ist ja das große Problem. Mhm. Tritt Trump dann in 5 Jahren nochmal an?
Gute Frage, ja. Also, der ist ja so einer, der kann ja nicht, diese nächste Wahl dient ihm ja, um seine Ehre wiederherzustellen als Präsident, der ja quasi aus dem Amt geputscht wurde, nach seiner Ansicht.
Von den Wählern.
Ja, und deswegen kann es durchaus sein, dass er dann quasi das nochmal probiert und dass er auch genügend Spender findet, die ihm das finanzieren. Ja. Ist natürlich jetzt 5 Jahre in die Zukunft, ist ein bisschen arg lang gedacht, aber ja, dann hätte man natürlich auch wieder das Problem, dass, oder auf der demokratischen Seite das Problem, dass dann jemand Neues antreten müsste wegen der Amtszeitenbegrenzung, und ein Neuer hat immer weniger Chancen als ein Amtsinhaber.
Naja, dann könnten sie aber jetzt vielleicht jemanden aufbauen. Ich weiß nicht, Kamala Harris ist ja sehr enttäuschend, das muss man ja einfach sagen.
Ja, also wen aufbauen ist ja schwierig, weil ja jeder sagt, es ist ähnlich wie mit der Sommerzeit, also nicht einfach, jeder sagt ja, ja klar, ich will jemanden aufbauen, also mich. Genau. Und die anderen sagen, nee, also ich will ja aufgebaut werden. Also das wird nicht funktionieren. Es wird immer so laufen, dass man diese Vorwahlen hat. Und je nach Stärke, je nach der relativen Stärke dieser Leute, wird es eine klare Vorwahl, wie jetzt bei den Republikanern, wo eigentlich Trump da durchmarschiert. Oder es wird eben keine klare Vorwahl, wo man sich dann während der Vorwahl schon zerfetzt und bekriegt, was dann später auch nicht nützt. Ja.
Ja, was ich aber krass finde, ist ja zum Beispiel, Mike Pence hat ja jetzt gerade zurückgezogen, Trumps ehemaliger Vizepräsident. Wäre das nicht eine gute Gelegenheit gewesen, in diesen Vorwahlen Trump so stark wie möglich zu demontieren? Aber das funktioniert ja nicht, ne? Alles, was du gegen Trump sagst. Nee,
das wird ja
probiert.
Es gibt ja, glaube ich, 5 verbleibende Kandidaten. Und Pence bis vor kurzem noch, die haben es ja probiert, selbst vorzukommen. Es gab ja gestern wieder Candidatial Debate, oder wie man das nennt, im Fernsehen, eine Fernsehdebatte zwischen den Kandidaten, und da kommt der Trump einfach nicht, weil er, ach, der war nicht da, auch bei der letzten nicht.
Und hat, die können ja
sagen, was sie wollen. Genau, die können ja sagen, was sie wollen. Sie kriegen eh zu wenig Stimmen, um da relevant zu sein. Und das wird sich dann zeigen. Die ersten Vorwahlen starten ja dann im, glaube ich, Anfang Februar oder Ende Januar. Das muss ich nochmal schauen. Tatsächlich am 3. Februar. Und zum ersten Mal übrigens nicht in Iowa, sondern in South Carolina.
Machen die Demokraten eigentlich auch Vorwahlen? Also gibt's
die machen auch welche, genau. Na,
aber gibt's Kandidaten, die gegen Biden antreten?
Ja, es gibt 2, 3. Der eine, dieser Kennedy-Neffe, der hat schon, aber der ist offiziell Demokratenmitglied, der will aber als Unabhängiger antreten. Das ist so ein Impfgegner und komplett bekloppt. Also
hätte man damals lieber. Das ist ja dann die Frage. Also schadet so ein dritter Kandidat dann eher Trump? Also der würde dann ja wahrscheinlich eher Trump schaden, oder?
Ja, aber den kennen zu wenige. Also das ist, glaube ich, nicht... bei jeder Präsidentschaftswahl gibt es ja mehr als 2 Kandidaten. Und das wird aber nie mitberichtet, nur ganz selten. Es gab in den 90er Jahren Ross Perot, einen rechten Millionär, Milliardär. Dann gab es Ralph Nader, einen Grünen, der ja damals 2000 tatsächlich dazu geführt hat, dass Al Gore die Wahl verloren hat. Aber in den meisten Fällen gibt es diese Kandidaten nicht, die da wichtig werden. Naja.
Genau.
Gut, also in einem Jahr wissen wir mehr, auch dann wieder genau. Sonderfolge.
Genau, auf jeden Fall.
Oder das auf auch jeden nicht. Fall. Je nachdem, wenn die Wahl wieder so aussieht wie letztes Mal, hat man das Ergebnis sowieso erst wieder am Samstag oder Sonntag und
genau,
nicht an dem Dienstag.
Genau, aber irgendeine Sonderfolge, obwohl, dann könnte man ja am Donnerstag ganz regulär drüber reden, es sei denn, es gibt noch andere Themen. Das werden wir sehen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Das ist dann der 17. November, 16. November. Hören wir uns wieder. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert direkt auf unserer Seite unter diesem schönen Beitrag hier auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten, warte mal. Bin ja immer so, dass ich, aber nee, wollte gerade sagen, ich habe nichts gesehen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, dir auch, Tillmann, und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.